SRF 3.
Das Urteil zu einer der größten Schweizer Firmenpleiten. Der letzte Firmenchef der Erbgruppe, Rolf Erb, zieht den Fall weiter bis vor Bundesgericht. Die Geberkonferenz für Opfer des syrischen Bürgerkrieges. Bisher ist erst ein kleiner Teil der angestrebten Milliarden zusammengekommen. Das wegweisende Urteil zum Stichwort Parallelimporte. Die Herstellerin von Elmex Zahnpasta Gaba wurde zu Recht gebüßt. Und das Wetter, heute ist es zeitweise sonnig, in Juranähe gibt es dichtere Wolken und lokal auch etwas Regen. Im Norden um 5, im Süden um 8 Grad. Am Mikrofon Isabel Meisten und Kevin Kahanes mit den Nachrichten.
Das Zürcher Obergericht hat Rolf Erb, den letzten Konzernchef der Winterthurer Erbgruppe, zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren verurteilt. Das Gericht sprach von einem außerordentlich schweren Fall von Wirtschaftskriminalität. Erb habe mit großer krimineller Energie betrogen, Urkunden gefälscht und Gläubiger geschädigt. Erbs Anwalt akzeptiert das Urteil nicht, er will es ans Bundesgericht weiterziehen. Erb muss den Pass abgeben, kommt aber vorerst nicht in Sicherheitshaft. Die Herstellerin von Elmex Zahnpasta, die Firma Gaba, ist zu Recht gebüßt worden, weil sie Parallelimporte aus Österreich verboten hatte. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Es hat die Buße über 4,8 Millionen Franken gegen Gaba bestätigt. Die Wettbewerbskommission WEKO bezeichnet das Urteil als wegweisend für ähnliche Fälle. Die Gaba kann den Entscheid noch beim Bundesgericht anfechten. In der Schweiz sollen Opfer und weitere Betroffene einer Straftat in Zukunft auf Wunsch informiert werden, wie und wo der Täter die Strafe verbüßt. Der Bundesrat begrüßt eine entsprechende Gesetzesänderung, die die Rechtskommission des Nationalrats vorschlägt. Heute haben Opfer und Betroffene einer Straftat nur das Recht, über das Strafverfahren informiert zu werden, nicht aber über den Vollzug. In Kuwait-Stadt findet zum zweiten Mal eine UNO-Konferenz statt, an der Geld gesammelt wird für die Opfer des Bürgerkriegs in Syrien. Die UNO hofft, dass 6,5 Milliarden Dollar zusammenkommen. Bei der Eröffnung der Konferenz versprach der kuwaitische Emir, eine halbe Milliarde Dollar bereitzustellen. Weitere 380 Millionen sagten die USA zu. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon rief die anderen Länder auf, großzügig zu sein. Das Geld werde dringend gebraucht. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index gewinnt 0,1%. Der Euro wird zu 1.23,56 gehandelt, der Dollar zu 90,69 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag scheint in den Alpen und im Süden zeitweise die Sonne. Sonst ziehen wieder dichtere Wolken auf, in Juranähe fällt lokal etwas Regen. Im Norden werden 5 und im Süden 8 Grad erreicht.
Info 3 Mittag.
Vor diesem EU-Entscheid hat die Schweiz sich gefürchtet, aber sie kommt mit einem hellblauen Auge davon. Denn eigentlich wollte die EU den Schweizer Banken den Marktzugang erschweren. Sie wollte, dass jede Schweizer Bank in jedem EU-Land, in dem sie geschäftet, eine Filiale haben muss. Eine teure Sache. Nun verzichtet die EU aber auf diesen Passus. Urs Bruderer in Brüssel, was heißt das nun genau für die Schweizer Banken? Ist das Problem vom Tisch?
Ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem vom Tisch. Die Schweizer Banken und Vermögensverwalter sahen seit einiger Zeit nur noch schwarz in dieser Sache. Sie fürchteten um ihren Zugang zum EU-Markt, konkret um das Geschäft mit der Vermögensverwaltung für EU-Kunden von der Schweiz aus. Mit einer Niederlassung in einem oder sogar in allen EU-Ländern, wie Sie gesagt haben, wäre dieses Geschäft sehr, sehr schwierig geworden. Und diese Forderung, die ist jetzt vom Tisch. Es bleibt also alles so, wie es ist, beim Geschäft mit Privatkunden. Ob und wie Banken aus Drittländern Kunden in EU-Ländern bedienen dürfen, das entscheidet nicht Brüssel, sondern das entscheiden diese EU-Länder selber. Und die Schweizer Banken sind damit bis jetzt gut gefahren.
Also keine gesamte EU-Regelung. Ist die EU der Schweiz da einfach entgegengekommen oder steckt allenfalls etwas anderes hinter dem Entscheid?
Es ist wahr, dass die Schweiz in dieser Sache hier in Brüssel viel lobbyiert hat. Aber ich glaube nicht, dass dieser Plan, den Zugang für Banken aus Drittländern, das gilt ja nicht nur für die Schweiz, sondern für alle Länder außerhalb der EU, nicht EU-weit zu, den EU-weit zu regeln, dass man das fallen gelassen hat, diesen Plan, dass das nicht aus Rücksicht auf die Schweiz geschehen, sondern es waren im Wesentlichen einige EU-Länder selber, die das nicht wollten, aus verschiedenen Gründen. Die einen wollten keine Macht an Brüssel geben, die anderen fürchteten um ihren Finanzplatz, Dritte wollten unbedingt die Kontrolle selber haben über ausländische Banken auf ihrem Gebiet. Es ist eine ganze Kiste von Gründen, die dazu geführt hat, dass die EU-Staaten selber sich nicht darauf einigen konnten, was Brüssel wollte.
Es sieht so aus, als wäre die Schweiz der lachende dritte Urs-Bruder. Ist denn das letzte Wort jetzt schon gesprochen in dieser Sache?
Ich würde sagen, ja, das ist das letzte Wort. Formell müssen Parlament und Mitgliedstaaten noch zustimmen, aber diese Bestimmung, von der wir jetzt gesprochen haben, die ist Teil eines ganz großen Pakets zur Finanzmarktregulierung. Das ist ein komplizierter, riesiger Kompromiss, um den während Jahren gefeilscht wurde, und den möchte hier in Brüssel niemand mehr zu Fall bringen.
EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Info 3 Mittag.
Es ist eine der größten Pleiten in der Schweizer Firmengeschichte, der Zusammenbruch der Winterthurer Erbgruppe. Ursprünglich eine Garagenkette, die japanische Autos verkaufte, hatte sie am Ende 5'000 Angestellte und handelte auch mit Kaffee oder Fenstern. Vor rund 10 Jahren dann der Zusammenbruch mit hohen Schulden und Milliardenforderungen. Der letzte Konzernchef Rolf Erb versuchte, noch sein Privatvermögen zu retten, verschenkte seine Oldtimer und sein Schloss im Thurgau den Kindern und seiner Partnerin. Vergebens, wie sich jetzt zeigt. Das Zürcher Obergericht gab heute in zweiter Instanz sein Urteil bekannt. Aus Zürich, Godin Vinzenz.
7 Jahre. Das ist ein Jahr weniger, als das Bezirksgericht Winterthur Rolf Erb vor 1,5 Jahren ins Gefängnis schicken wollte. Das etwas mildere Urteil des Obergerichts hat 2 Gründe. Die angeschlagene Gesundheit des 62-Jährigen, vor allem aber die Tatsache, dass das Verfahren nun schon sehr lange dauert, mehr als 10 Jahre. Erb sei deswegen immer wieder in der Öffentlichkeit gestanden. Das sei eine Belastung, die man berücksichtigen müsse. Was Erbs kriminelle Machenschaften anbelangt, gab es aber auch für die Oberrichter keinen Zweifel. Über Jahre habe Erb systematisch und raffiniert die wachsenden Finanzprobleme der Firmengruppe vertuscht und geschönt und so die japanischen Autolieferanten arglistig getäuscht, vor allem aber auch die Banken, damit diese der Erbgruppe nicht den Geldhahn zutreten. Das entscheidende Glied in der Indizienkette sind handschriftliche Notizen und Korrekturen auf Jahresabschlüssen und Bilanzen, die laut verschiedenen Gutachten von Rolf Erb stammen sollen. Rolf Erb bestreitet nach wie vor all diese Vorwürfe. Er habe nie bewusst Bilanzen geschönt und überhaupt von Finanzen keine Ahnung gehabt. Die Fäden der Firma habe sein Vater in den Händen gehabt, bis zu dessen Tod kurz vor dem Zusammenbruch der Firma. Er, Rolf Erb, habe zwar auf dem Papier Verantwortung gehabt, aber einfach das getan, was sein Vater ihm gesagt habe. Für das Gericht ist diese Version unglaubwürdig, zu eindeutig seien Zeugenaussagen und Hinweise auf Erbs Betrügereien. Auch sein Manöver mit dem Wohnsitz, dem stattlichen Schloss Eugensberg, hoch über dem Bodensee im Kanton Thurgau, will das Gericht ihm nicht durchgehen lassen. Kurz vor der Pleite der Erbgruppe überschrieb Erb das Schloss an seine Zwillinge im Säuglingsalter. Er habe das Schloss einfach vor den Gläubigern in Sicherheit bringen wollen, fanden die Richter, darum solle es jetzt verlassen und versteigern lassen müssen. Rolf Erb nahm das Urteil regungslos entgegen mit gesenktem Kopf. Sein Anwalt kündigte noch im Gerichtssaal an, er ziehe das Verdikt ans Bundesgericht weiter. Erb wohnt darum bis auf Weiteres in seinem Schloss, seinen Pass muss er aber abgeben, um zu verhindern, dass er die Schweiz verlässt.
Info 3 Mittag.
Abfall, Abfall, noch einmal Abfall. Wohin damit? Ganz einfach, verbrennen auf offenem Feld. So zumindest wird es in der italienischen Region Kampanien zwischen Neapel und Caserta seit Jahrzehnten getan. Natürlich illegal. Die Gegend wird auch als Feuerland oder Todesdreieck bezeichnet, weil die Verbrennungen verheerende Auswirkungen haben auf die Gesundheit der Anwohner und auf die Umwelt. Nun hat die Regierung in Italien beschlossen, das Problem anzupacken, und zwar mit Hilfe der Armee. Rolf Pellegrini.
Seit Jahrzehnten ist diskrete Abfallbeseitigung eine besonders einträgliche Einkunftsquelle der Camorra. Sie nimmt sich des Kehrichts an, wo immer sie eine profitable Geschäftsverbindung mit skrupellosen Unternehmen aufbauen kann. Sie karrt Müll, jeden Müll, auch Giftmüll, aus Norditalien und wie vermutet wird auch aus Nachbarländern mit Camions in die schöne Heimat, versenkt ihn in Löchern oder mischt ihn als Bereicherung in offene Deponien ein, was an sich schon, weil von Brüssel verboten, ein Skandal ist. Die Anwohner mit oder ohne Verbindung zur Camorra verbrennen die offenen Kehrichtberge und darin auch Asbest, Pneus, Lösungsmittel, Spitalabfälle und scheren sich nicht um die Warnungen vor Vergiftungen. Feuerwehrleute, die hin und wieder ausfahren, um die Brände zu löschen, wurden auch schon angegriffen und mussten durch Trupps von Carabinieri beschützt werden. Die lokalen Behörden, die Zentralverwaltung in Rom, die Regierungen von rechts bis links waren bisher nicht imstande, dem Treiben ein Ende zu setzen. Die Mafien sind mächtiger. Derweil nehmen Krebserkrankungen in der Gegend zu. Einige Ärzte reden auch von einer Häufung von Missbildungen bei Säuglingen. La Terra dei Fuochi ist verseucht, schwer verseucht, kein Zweifel. Die US Navy, besorgt um die Gesundheit ihrer Boys und deren Familienkampagnen, sprach im November in einem Spezialreport von über 5000 verseuchten, sanierungsbedürftigen Ländereien, in denen es fragwürdige Deponien und zugebuttelte Löcher gibt. Der Ex-Boss der Camorra, Carmine Schiavone, gab seinerseits Interviews, in der er vor sogenannten Sandwich-Ablagerungen warnte. Zwischen zwei Schichten normalen Haushaltsmülls und Schotters sei radioaktiver Müll aus Spitälern abgelagert. Wenn nichts passiere, werde bis in spätestens 30 Jahren das gesamte Grundwasser auch außerhalb der Terra dei Fuochi verseucht sein. Auf dem Spiel steht nicht nur die Gesundheit und die Wasserversorgung, auf dem Spiel steht auch der Ruf Kampaniens als Produzent und Exporteur von Gemüsen, Früchten, Mozzarella und so weiter. Bauern ringen die Hände, klagen über Absatzschwierigkeiten und beteuern, nein, nein, alles nicht wahr, unsere Produkte sind rein und fein und frisch und grün. Die Geschichte ist so seit Jahren bekannt, aber saniert wurden bisher nur 13 Landfetzen. Zu mehr kam die Verwaltung nicht. Jetzt wird verheißen, es werde Geld aus Brüssel ankommen, viel Geld. Ob es zu raschen Sanierungen eingesetzt werden kann, hängt davon ab, ob Sanierungsunternehmen gefunden werden können, die nicht mit der Camorra verbandelt sind. Kein leichtes Unterfangen. Aber auch davon, ob die Sicherheit der Sanierer gewährleistet werden kann. Dafür soll die Armee sorgen. Wird sie im Mondlicht Felder bewachen oder gar Giftmüll ausbuddeln? Wir wissen es nicht. Gespannt wartet alle Welt auf detaillierte Einsatzpläne.
Das war Info 3, die Nachrichtensendung für News und Hintergründe. Das nächste Mal dann wieder live um 5 und jederzeit im Internet auf srf.ch. Heute verantwortlich Isabel Meissen. Schönen Mittag noch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.